Der Ukraine-Gipfel. Alle Augen schauen nach Brüssel, wo entschieden werden soll, ob auf russisches Staatsvermögen, das sich in belgischen Systemen befindet, zugegriffen werden soll für die Ukraine. Russland, das sich zeitgleich in Friedensverhandlungen mit Amerika befindet, muss also gewärtigen, dass sein eigenes Geld gegen sich selbst eingesetzt wird. Manche nennen das Sanktionen, andere schlicht Diebstahl. Sogar die EZB befürchtet, dass sich der Leumund des Euro und Europas durch eine solche Aktion starken Schaden nehmen könnte. Dass diese Gefahr ignoriert werden soll, wirft ein Licht auf die Entschlossenheit der EU, Russland wirklich bis zum Messer zu bekämpfen. Ich frage den russischstämmigen Osteuropa-Historiker und Vorsitzenden der Eurasien-Gesellschaft, Alexander Rahr, der sich seit Jahren mit dem Verhältnis Europas zu Russland auch mit Verständnis für die russischen Positionen beschäftigt. Hallo, lieber Herr Rahr, wie schätzen Sie die Lage ein? Der Zugriff aufs Geld, wird das gelingen?
Ich denke, es wird der Europäischen Union nicht gelingen, im Großen und Ganzen an dieses russische Vermögen heranzukommen, weil viele europäische Länder dagegen sind. Und rechtlich gesehen ist das alles sehr, sehr schwierig. Man kann es Diebstahl nennen. Und die Sache ist nicht nur die, dass Russland versuchen wird, auf bestimmten Wegen gegen die EU oder vor allen Dingen gegen Belgien zu klagen. Auch andere BRICS-Staaten wie China, Indien, Brasilien, Südafrika, Großstaaten, die natürlich auch ihr Geld in Oil Clearing in Belgien angelegt haben, werden genau beobachten, wie die Sache läuft. Und wenn sie dann zur Feststellung gelangen, dass ihr Geld rechtlich in der Europäischen Union nicht mehr sicher ist, werden sie ihre Finanzen abziehen. Und das wäre aus meiner Sicht eine derbe Niederlage für die Europäer, für das europäische Finanzgeschäft und natürlich auch für die Reputation Europas. Aber daran denkt leider heute kaum jemand in der deutschen Führung oder in Großbritannien. Großbritannien ist übrigens gar nicht in der EU, aber mischt immer mit. Und die Franzosen, sie wollen Russland, wie gesagt, bis aufs Messer bekämpfen. Sie wollen jetzt den Sieg. Und ich finde, auch diplomatisch macht dieser Druck auf Russland oder sagen wir mal, diese Provokation der Geldenteignung Russlands, des Diebstahls, keinen Sinn, weil man will doch Russland zu Verhandlungen bringen, zu Verhandlungen zwingen. Und man ist den Verhandlungen jetzt sehr nah und einer Friedenslösung. Und da wäre es meiner Meinung nach diplomatisch einfach sehr unklug und falsch, jetzt noch mal eine draufzusetzen und Russland noch mal versuchen, in die Ecke zu drängen und praktisch Russland im Finanzwesen den Krieg zu erklären. Das halte ich für absolut unrealistisch einerseits, aber auch nicht zweckführend und wird eher den Krieg verlängern, als dass wir den Frieden in der Ukraine bekommen.
Ja, Sie sprechen mir aus der Seele. Ich habe mir das auch gedacht. Alle gehen an den Verhandlungstisch und dann donnern wir Ihnen noch mal eine, indem wir Ihnen das Geld abnehmen. Wie soll Russland, wie soll Putin auf so etwas reagieren? Er muss doch in irgendeiner Form eine Reaktion zeigen dann. Er ist doch gezwungen dazu.
Die Frage ist nicht, wie Putin reagiert, sondern wie alle reagieren werden. Der einzige Politiker, der einzige wirkliche Mann, der Frieden will, ist Donald Trump und die Amerikaner. Sie wollen den Krieg beenden und sie fordern diesen Kompromiss. Ja, Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland, aber dafür muss Russland einem Waffenstillstand zustimmen und wahrscheinlich auch Reparationen bezahlen. Neben der Europäischen Union, die natürlich auch sehr viel Geld in die Hand nehmen wird müssen, um die Ukraine wieder aufzupäppeln nach dem Krieg. Und Putin will eines, er will die ganzen Gebiete, also die Region, die zu dem administrativen Teil des Donbass gehören. Und im Donbass gibt es ja zwei Regionen, Luhansk und Donetsk. Und er will diese beiden Regionen hundertprozentig unter seine Kontrolle bringen und Russland angliedern. Er hat schon verzichtet auf weitere Territorien, die Russland auch haben wollte, nämlich in Saporizhia oder in Cherson. Das ist aus meiner Sicht schon ein Zugeständnis, auch an die westliche Seite. Nein, so weit wollen die russischen Truppen dann doch nicht vordringen. Sie wollen den Krieg auch beenden, aber mit dieser Trophäe dieser beiden Regionen, die sowieso fast zu 100% von russischsprachigen Menschen besiedelt sind, von denen die meisten heute sowieso auf dem Territorium Russlands, nicht anerkannt im Territorium, man ist trotz unter Russland leben. Und ich denke, dass der Westen hier nichts daran ändern wird können. Und wir können als Europäer den Krieg vielleicht nicht aufhalten, aber verlängern, der Ukraine noch einmal die Chance geben, mit noch mehr Waffen, vielleicht mit der Lieferung von Taurus-Raketen. Dieses Geld, das man den Russen wegnehmen wird, wird nicht viel ausrichten können. Das haben wir auch gesehen. Die Ukraine bräuchte 10-mal mehr Geld, um gegen Russland wirklich bestehen zu können. Und vor allen Dingen müssten dann auch NATO-Truppen an der Seite der Ukraine kämpfen. Das ist unrealistisch. Das wird nicht passieren. Niemand will einen Atomkrieg mit Russland riskieren.
Also, Entschuldigung, zumal Russland ja diese 200 Milliarden gar nicht zur Verfügung hat. Ja? Ob die jetzt eingefroren sind oder geklaut werden, ist ja im ersten Moment wirtschaftlich für Russland nicht so bedeutungsvoll.
Russland hat gezeigt, dass es den Sanktionen trotzen kann. Die Menschen ziehen den Gürtel enger zu. Und man kann auch sagen, in den Provinzen wird gelitten. In den Hauptstädten Russlands spürt man fast gar nichts von dem Krieg. Viele Experten sagen, in 1-2 Jahren wird man das spüren. Dann wird die Wirtschaft nicht kollabieren, aber dann wird sie in Mitleidenschaft gezogen werden durch den Krieg. Aber im Moment profitieren die russischen Betriebe, die russische Industrie von der Kriegswirtschaft. Deshalb denke ich nicht, dass Russland in eine Niederlage hineinsteuert. Eher wird der Krieg dann verlängert und das wird nur Tote bringen. Und die Europäer werden gut beraten. Jedenfalls wollen das auch einige europäische Länder wie Ungarn, Italien, aber auch andere Länder den Krieg beenden. Aber wenn Deutschland, Frankreich und Großbritannien und Polen und die Balten und die Skandinavier wirklich glauben, aus irgendeinem Grund, dass die Ukraine noch eine Chance haben, Russland zu besiegen, dann ist das ihre Sache. Aber das geht an der Realität vollkommen vorbei. Man verlängert nur das Töten, das Sterben an der Front. Ja, und man wird einen Kompromiss mit den Russen letztendlich schließen müssen, so oder so. Und man wird auch eine eigene Niederlage im Westen eingestehen müssen, so wie die Russen auch ihre Niederlage eingestehen werden müssen. Weil sie NATO werden sie ja in Finnland und in Schweden weiterhin vor ihren Toren haben und nicht besiegen, wie sie das vielleicht vor 4 Jahren wollten. Also es läuft und muss alles auf einen Kompromiss hinauslaufen. Und dieser Kompromiss ist umgreifend nah, dank der Vermittlung der Vereinigten Staaten von Amerika, auch dank der Vermittlung von Politikern wie Orban hier im Westen. Aber noch ist er nicht so ausgereift und noch wollen die Führungsländer der Europäischen Union diesen Friedensvertrag nicht.
Ich habe jetzt wirklich ein interessantes Erlebnis hier, denn ich habe jetzt in dieser Sendung einen jungen Reporter, der in der Ukraine war, interviewt und ihn gefragt, was sich die Ukrainer vorstellen, wenn dieser Krieg immer weitergeht und dass da so grundsätzliche Nicht-Aufgebens-Ideologien dahinterstehen. Der hat mir erzählt jetzt gerade vor kurzem jetzt hier in der Sendung, dass die Ukrainer einfach fest daran glauben, dass Putin dringend die gesamte Ukraine einnehmen will und dann auch dann nicht Halt macht, dann auf Polen weiter zugreift, auf die baltischen Staaten. Das ist quasi das Grundnarrativ dieser Haltung, die jetzt ja auch unsere Politiker an den Tag legen. Das heißt also, wenn man annimmt, okay, Russland möchte da dieses Territorium einnehmen, nein, man sagt, er lügt, sie wollen wesentlich weiter ausgreifen. Sie als erfahrener Russland-Experte, lieber Herr Rahr, was halten Sie davon?
Ich halte nichts davon. Ich sehe, dass Russland den 4 Jahren Krieg noch nicht einmal geschafft hat, den Donbass ganz einzunehmen. Man ist vielleicht 200 Kilometer nach Westen gerückt, aber man hat zum Beispiel den strategischen Fluss Dnieper überhaupt nicht überquert. Man hat die Stadt Kiew, die man ja faktisch vor 4 Jahren fast umringt hat, oder Cherson oder Kharkov praktisch wieder geräumt, weil man sie nicht halten konnte. Ich sehe, dass die russische Schwarzmeerflotte überhaupt nicht am Krieg beteiligt ist, weil sie zu einem Drittel angeschlagen ist oder möglicherweise zerstört ist. Die russische Seite verfügt über Atomraketen. Und ja, wenn es zu einem dritten Weltkrieg kommt, wenn es zu einem Angriff kommen sollte auf den Westen, was ich nicht denke, dann werden keine Panzer rollen, sondern dann fliegen Atomraketen in die Städte hinein und in die russischen Städte natürlich auch zurück. Und das ist das Ende des Planeten. So weit würde ich nicht gehen, so weit sehe ich die Situation nicht. Noch einmal, Russland hat heute keine militärische Kraft, gegen die NATO physisch zu bestehen oder mit der NATO Krieg zu führen, so wie sich das vielleicht einige im Westen aus irgendeinem Grund vorstellen.
Ja, aus irgendeinem Grund, das sagen Sie sehr schön, denn die Tatsachen liegen ja mehr oder weniger auf dem Tisch, aber der Kriegswille ist trotzdem da. Da müsste man jetzt quasi wieder einen Psychologen fragen, woran das liegt. Wie ist denn generell die Gemütslage Ihrer Einschätzung nach in Russland und in der Ukraine? Wollen die Russen da weiter Krieg führen, wenn es nicht anders geht? Sind die Ukrainer sind ja zum Teil sehr, wirklich sehr überzeugt. Also wie ist die Gemütslage, wenn die Russen an die Ukrainer denken und umgekehrt? Hassen die sich oder ist es irgendwie noch was zu retten?
Also ich glaube, dass der bedeutende, der größte Teil der Russen, nicht alle natürlich. Und es ist sehr, sehr schwer festzustellen, weil ja keine objektiven soziologischen Untersuchungen weder in Russland noch in der Ukraine gemacht werden. Die meisten Russen sagen, den Krieg hätten wir so nicht beginnen sollen. Es ist wahrscheinlich ein Fehler gewesen. Aber wir mussten natürlich ja der NATO-Erweiterung Halt gebieten. Aber wie wir das gemacht haben, war das falsch. Aber wir können nicht verlieren. Weil wenn wir als Russland, als Großmacht Russland den Krieg gegen eine kleinere Macht wie die Ukraine, die früher zu Russland gehörte, zur Sowjetunion gehörte, aber davor zu Russland, wenn wir den Krieg dann verlieren, dann bricht womöglich dann ein noch größerer Bürgerkrieg bei uns im Lande aus. Und dann sind wir erledigt. Dann sind wir keine Großmacht mehr und kriegen riesige Existenzsorgen. Deshalb sagen sich die Leute, ja, wir müssen den Krieg beenden. Aber ich denke, dass die Mehrheit der Russen, ich habe keine Zahlen, ich kann das auch nicht beweisen, aber mein Gefühl sagt mir, dass die meisten mit einer Friedenslösung jetzt, wie sie von den Amerikanern vorgeschlagen wurde, nämlich eine Aufteilung der Ukraine entlang der jetzigen Frontlinie zustimmen würden. Was die Ukraine angeht, so sehen wir doch, dass Tausende von ukrainischen Soldaten desertieren. Diejenigen, die kämpfen, und das sind vor allen Dingen einfache Ukrainer aus der Provinz, wollen auch den Krieg beenden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die große Masse der Ukraine weiterkämpfen will. Weiterkämpfen will natürlich die nationalistische Elite. Sie will weiterkämpfen und sie kann sich eine Niederlage gegen Russland gar nicht leisten. Und natürlich viele Ukrainer, die mit dem Krieg indirekt noch was zu tun haben, direkt überhaupt nicht. Und sie können leicht reden. Sie sind nicht auf der Front und sie können ihre Wünsche äußern, aber sie sind nicht, sage ich mal, entscheidend. Und sie sehen auch, dass selbst in der ukrainischen Führung es Politiker gibt, die sagen, wir müssen einen Kompromiss mit den Russen finden. Und sie rufen auch Selenskyj auf, mit den Russen über die Abgabe von Territorien zu verhandeln. Sie nennen das Abgabe von Territorien auf Zeit. Aber nichtsdestotrotz, Klitschko zum Beispiel, der Oberbürgermeister von Kiew, sagte auch deutlich, dass man wahrscheinlich nicht umhin kommen wird, eben Territorien an Russland zu verlieren, aber dafür den Frieden zu sichern und vor allen Dingen das Sterben an der Front zu beenden.
Also ich persönlich sehe diese Ergebnisse vor mir, was da passieren wird. Das wird auf die eine oder andere Weise so ausgehen, wie Sie das gerade skizziert haben. Und da wundert mich das Säbelrasseln jetzt wirklich sehr.
Aber kann ich einfach sagen, das ist auch logisch. Wissen Sie, der Friedrich Merz, unser Bundeskanzler, oder Macron, oder der Stammer, oder Frau Ursula von der Leyen, sie haben sich so persönlich für die Unterstützung der Ukraine eingesetzt und alles dran gesetzt, um der Ukraine die notwendigen Waffen zu liefern, die Unterstützung zukommen zu lassen. Das wäre für sie eine persönliche Niederlage, wenn die Ukraine nicht gewinnt, wenn die Ukraine jetzt aufgibt, möglicherweise kapituliert und in der Tat man dann große Zugeständnisse an Russland machen wird. Sie kämpfen praktisch um ihre persönliche Macht, um ihre persönliche Autorität, das muss man sehen. Unsere Politiker, genauso wie Putin, und Selenskyj auch, um die Macht kämpfen, um ihre persönliche Machtfülle in Zukunft. Weil wenn Russland jetzt stehen bleibt und diese Restgebiete von Donbass nicht für sich gewinnen kann, kriegerisch, dann fragen sich irgendwann mal die Menschen in Russland, warum haben wir den Krieg überhaupt geführt, wegen was?
Absolut.
Und genauso wird Selenskyj irgendwann mal von seinen Ukrainern, Ukrainerinnen gefragt werden, warum mussten so viele Leute sterben, hätten wir nicht damals 22, wo es die Möglichkeit gab, mit den Russen eine Art Frieden zu schließen, ohne so viel Territorien an Russland abzugeben. Warum haben wir das damals nicht gemacht? Wieso haben wir uns damals von den westlichen Politikern wie Johnson, aber auch anderen Politikern überreden lassen, gegen Russland vorzugehen, zu kämpfen, ohne wirklich die große Aussicht auf einen Gewinn, auf einen Sieg? Diese Fragen werden alle Politiker letztendlich beantworten müssen. Sieger wird es dort auf jeden Fall nicht geben. Der Sieger, wie ich das sehe, sind zwei in diesem Konflikt. Habe ich auch in den Sendungen mehrmals gesagt, so sehe ich das weiterhin so. Das sind die Amerikaner, die sich aus dem Krieg raushalten und Geld sparen werden. Auf der anderen Seite verdient haben an dem Krieg, richtig verdient haben mit ihrer Rüstungsindustrie. Und Europa weiterhin unter Kontrolle behalten werden, vielleicht noch stärker als man denkt. Und die Chinesen, die natürlich die russischen Rohstoffe jetzt von den Europäern wegnehmen und nach Asien und vor allen Dingen nach China umleiten werden.
Lieber Herr Rahr, ganz herzlichen Dank für diese Einsichten und die Sichtweise, die hier ja in den Medien ein bisschen anders dargestellt wird. Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank und alles Gute für Sie.